hatten gerade Römisch 2 besprochen, jetzt Römisch 3, Doppelpunkt. Die Niedrigkeit Christi als des hohen Priesters. Christus ist Mensch als Hohepriester und als Mensch ist er in Niedrigkeit. Diese Niedrigkeit wird in den Versen 7 und 8 besprochen. Einmal die Angst, die ein Mensch erlebt, indem er in den Tagen seines Fleisches beides flehen und bitten mit starkem Schreien und Tränen dem da brachte, der ihn vom Tode zu retten vermochte und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung, obwohl er Sohn war an dem, dass er litt, den Gehorsam lernt und so weiter. Er hat unsere Angst miterlebt in seinem Schreien. Das ganze Leiden überhaupt, die Untertänigkeit, obwohl er Sohn war, Vers 8, an dem, dass er litt, ja, da ist das Leiden, an dem, dass er litt, den Gehorsam lernte. Ich erinnere an das, was wir schon in diesen Tagen hierüber sagten. Man lernt als Unschuldiger und als Schuldiger. Jesus lernt nur als Unschuldiger. Da heißt Lernen, eine neue Erfahrung zu durchleben, etwas Neues zu erleben. Nicht als Korrektur erlebt Jesus den Gehorsam oder lernt er ihn, sondern er lernt Gehorsam als eine neue Erfahrung als Mensch. Den Gehorsam lernte. Seine Leiden sind Probestelle des Gehorsams. Und der Set stellt diesen Gehorsam unter Beweis in seinen Leiden. Wenn wir zu leiden haben, ist unsere Treue herausgefordert, gefragt. Die Frage ist, was werde ich jetzt am meisten lieben? Was wird mich jetzt am meisten fesseln? Was interessiert mich am meisten? Meine Gesundheit oder der Wille Gottes? Ja. Also so viel zum Thema Christus ist Mensch. Aber die Schrift spricht hier auch von seiner Erhabenheit. Er ist nicht nur Mensch, er wird erhöht und ist erhaben. In denselben Versen und dann geht es weiter bis zu Vers 10. Klein c Punkt. Er ist erhaben. Klein c Punkt. Er ist erhaben. Text, Verse 7 Ende bis Vers 10, bis zum Ende unseres Abschnittes. Da heißt es, der ihn vom Tode zu retten vermochte und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Er wurde einmal bewahrt im Tode, aber dann aus dem Tode herausgeholt und in der Auferstehung wird er ja als Gottes Sohn herausgestellt. Seine Einstellung kommt besonders zum Ausdruck hier, wegen seiner gewissenhaften Einstellung, habe ich übersetzt. Dieses Wort, das hier im Grundtext vorkommt, ist schwer zu übersetzen. Es ist vielfach besprochen worden in den Lexika und Kommentaren. Ich habe eine große Hilfe gefunden in einem englischen Heft, das ich noch voriges Jahr, als wir in einen England- und Schottland-Aufenthalt geschenkt bekamen. Dort konnte ich es mir erwerben. Das Wort heißt Eulabeia, Eulabeia. Ein sehr einfaches Wort eigentlich, Gutes nehmen. Es hat mit nehmen oder, aber das, so einfach ist es nur nicht. Ein Wort ist nicht nur die Summe der Bestandteile, die es spricht von zweierlei, das Wort spricht von zweierlei, von einer Haltung und auch von einer Vorgehensweise. Dieses Wort spricht von einer Haltung und von einer Vorgehensweise. In ihm, in diesem Wort, liegen zwei Pole. Nein, Entschuldigung, umgekehrt. Dieses Wort liegt zwischen zwei Polen. Ja. Diese Haltung oder diese Vorgehensweise liegt zwischen zwei entgegengesetzten, gleichsam entgegengesetzten Gedanken. Auf der einen Seite ist diese Haltung oder diese Vorgehensweise eingegrenzt oder begleitet von lähmender Furchtsamkeit. Das ist es nicht. Aber es droht lähmende Furchtsamkeit. Diese Haltung setzt sich etwas ab von davon. Auf der anderen Seite haben wir leichtsinnige Dreistigkeit. Leichtsinnige Dreistigkeit, lähmende Furchtsamkeit, leichtsinnige Dreistigkeit. Südpol, Nordpol. Und dazwischen liegt diese Haltung. Die beiden Extreme sind schlecht, nicht wahr? Zu dreist, das ist nicht gut. Zu langsam, zu furchtsam ist auch nicht gut. Aber dazwischen liegt die Haltung, die Jesus an den Tag legt und auch in seiner Vorgehensweise zum Ausdruck bringt. Dieses Wort geht auch in zwei Richtungen. Es geht auch in zwei Richtungen. Wir haben also ein drittes Paar hier bei diesem Wort. Es geht in die Richtung, das heißt, es kann dort gebraucht werden. So, es hat zwei mögliche Anwendungsbereiche. Es könnte in zwei Richtungen angewendet werden. Einmal, wenn es zur Gefahr kommt, wenn es Richtung Gefahr geht, dann kann angesichts der Gefahr eine entsprechende Haltung oder Vorgehensweise zum Ausdruck gebracht werden. Dann aber kann es zum Ausdruck kommen angesichts einer Pflicht. Wenn ein Vater oder ein Priester oder ein König oder irgendjemand einer Pflicht gegenübersteht, dann kann er diese ernste Einstellung haben gegenüber der Pflicht. Mit dieser Haltung, mit dieser Vorgehensweise geht er auf die Pflicht zu und erfüllt sie. In unserem Text ist Jesus von Gefahr konfrontiert und von einer Pflicht. Er ist gesandt von Gott, eine Aufgabe zu erfüllen, und unterwegs begegnet ihm die Gefahr. Und so bringt er jetzt in dieser Gefahr oder angesichts dieser Gefahr und der Pflicht eine gewisse Einstellung und eine gewisse Vorgehensweise zum Ausdruck. Also, als Definition könnte man Folgendes sagen: Dieses Wort, wie immer es wir im Deutschen übersetzen, wir müssen es jetzt umschreiben, ist eine heilige, gewissenhafte Sorgfalt, eine heilige, gewissenhafte Sorgfalt und Behutsamkeit in Handlungsbereitschaft. Ich lasse mich nicht von der Gefahr lähmen in Furchtsamkeit. Ich schrecke nicht von der Pflicht zurück. Ich bin handlungsbereit. Aber wie? Nicht in Dreistigkeit, in Draufgänger, sondern ganz bewusst, nüchtern, in Sorgfalt, in Behutsamkeit. Und zwar gewissenhafter Sorgfalt. Das Gewissen spielt hier eine starke Rolle. So habe ich also übersetzt, es ist ein Versuch, er wurde erhört wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Wir könnten ergänzen, und Bereitschaft, trotz der Gefahr, den Weg der Aufgabe Gottes zu gehen. Wenn wir das so betrachten, dann gewinnt die Szene in Gethsemane und der Weg zum Kreuz etwas an Bedeutung. Dann lernen wir unseren Herrn etwas besser kennen. So viel, Moment einmal, Nein, wir sind noch nicht fertig. Nein. Das war seine Einstellung. Die Erhörung haben wir ebenfalls, Ende Vers 7. Er wird erhört, er darf bewahrt in den Tod gehen und er wird zur Auferstehung gebracht. In Vers 8 Anfang wird sein in Bezug auf sein Wesen, seine Erhabenheit erwähnt. Obwohl er Sohn war, wir haben hier gleichzeitig Niedrigkeit und Erhöhung, deshalb der parallele Weg durch diesen Text, exegetische Parallelweg. Sein Wesen ist Sohn, das spricht von seiner Erhabenheit. Die Verse 9 und 10 sprechen von seiner Verherrlichung und vollendet worden oder ans Ziel gebracht, wurde er allen, die ihm gehorchen, er ist also ein Herr, Urheber einer ewigen Rettung, feierlich angeredet von Gott als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Der Satz begann in Vers 5. So verherrlicht auch Christus nicht sich selbst. Und er endet in Vers 10 wieder mit der Verherrlichung. Da haben wir also die Verherrlichungsseite dieses hohen Priesters. Das Ereignis der Verherrlichung haben wir in Vers 9 Anfang und in Vers 10. Das heißt, Gott selbst hat ihn erhört und ihn verherrlicht. Und die Folge haben wir in Vers 9. Er wird allen, die ihm gehorchen, Urheber einer ewigen Rettung. Nachdem er erhöht worden ist, als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, wird er ein Retter für alle, die ihm gehorchen. Was heißt das, ihm gehorchen? Wir sagten vorhin, dass Eva sich auflehnte gegen den Schöpfer, gegen ihren Gott. Und dass, wenn wir zu Christus kommen, wir diese Auflehnung, diese Rebellion für uns rückgängig machen müssen. Und dieser Akt der Beugung, wenn wir Buße tun, das heißt, wenn wir umkehren in Reue und unsere Auflehnung aufgeben, ist ein Gehorsamsakt. Gott gebietet, die Apostelgeschichte, Kapitel 17, Gott gebietet allen Menschen, allenthalben, das heißt überall, Buße zu tun. Und wenn ich das tue, gehorche ich Gott. Gehorchen ist hier zuerst ein Akt der Bekehrung, der Umkehr. Ich gehorche Gott, ich kröne ihn und ich mache ihn zu meinem Herrn. Das heißt, ich anerkenne ihn als meinen Gott und Herrn. Ich beuge mich. Ich bin ihm gehorsam in der Buße. Natürlich führt das in einen Weg des Gehorsams. Und wer ihm gehorsam bleibt, bleibt in der Rettung, das ist klar. Wir können jetzt, denke ich, hinübergehen zum nächsten Abschnitt. Vers 5, 11. Bis Ende Kapitel 6, Vers 20, 5, Vers 11 bis 6, Vers 20. Dieser Abschnitt ist einerseits gekennzeichnet von der Not der Leser und er hätte aufrufen können und tut es wohl auch. Andererseits ist er sehr stark gekennzeichnet von Unterweisung. Wir hätten hier vielleicht eine Mischung wieder von Anweisung und Unterweisung. Ich kann ihn nicht entweder in die eine oder andere Kategorie einordnen. Ich habe ihm eine gewisse Zwischenstellung gegeben als Texteinheit. Unter Groß F schreiben wir also folgende Überschrift. Groß F, Punkt. Übergeistliche Trägheit und ihre Überwindung. Es geht also um dieses Thema geistliche Trägheit und ihre Überwindung. Wir gliedern auf. Arabisch 1. Übergeistliche Trägheit. Das ist der Rest von Kapitel 5, die Verse 11 bis 14. Klein a, Punkt. Der Anlass, hierüber zu schreiben. Was veranlasst den Verfasser, über dieses Thema einmal etwas zu sagen? Vers 11. Über welches wir ein reiches Wort haben. Und darüber zu sprechen und es zu erklären, ist schwer, da ihr zum Hören und Verstehen träge geworden seid. Das Wort Hören wird verschieden gebraucht in der Heiligen Schrift. Es kann einfach bedeuten, ich höre, dass gesprochen wird. So die Begleiter des Saulus auf dem Wege zu Damaskus, vor den Toren des Damaskus, wo Jesus dem Paulus oder Saulus erscheint. Da heißt es, sie hörten zwar, aber verstanden nicht. In einem anderen Text, in einem Paralleltext heißt, kann es heißen, sie hörten nicht. Das heißt einfach, sie verstanden nicht. Sie hörten schon, dass gesprochen wurde, aber im zweiten Sinne des Hörens, als Hören, was gesagt wird, haben sie nicht gehört. Sie haben also gehört in einem gewissen Sinne, in einem anderen Sinne haben sie nicht gehört. Aber dann bedeutet Hören noch weiter, nicht nur verstehen, was da gesagt wird, sondern wirklich mitkriegen und hinhören und aufnehmen, wirklich hinhören. Hier bedeutet Hören ganz offensichtlich verstehen, ja? Hören und verstehen, deshalb habe ich das noch hinzugefügt. Und dazu sind sie träge geworden. Gott muss einmal zu Israel sagen, durch den Propheten Jesaja, Jesaja 58, meine Ohren sind nicht schwer geworden. Gott hat große Ohren, ja. Aber die sind nicht so schwer, dass sie zugehen, ja. Und dann schwer geworden, sodass er nicht hören kann. Was sagtest du da unten? Nee, nicht so. Sondern eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander. Gott hört sehr gut, ja. Er ist nicht taub. So hat jemand gesagt. Gott ist nicht taub. Er hört schon. Er schweigt nur. Aber wenn Gott schweigt, sollten wir das nicht missverstehen, ja. Das heißt nicht, dass er nicht hören kann. Aber wir hören manchmal nicht. Unsere Ohren sind schwer. Und wir hören nicht hin. Das war die Not der Leser. Und deshalb ruft er sie immer wieder auf. Man kann zu euch reden, aber ihr hört gar nicht. Ja? Ihr versteht nicht, was ich sage. Und deshalb muss ich mal zwischendurch über das Thema des Hörens sprechen. Ja? Damit er dann weitersprechen kann, damit sie wieder aufhorchen können. Das ist der Anlass, klein b, Punkt, die Feststellung, Vers 12. Wo ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass euch gelehrt wird, was die elementaren Anfänge der Worte Gottes sind, und ihr solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Und ihr seid solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Das ist eine Feststellung über ihre Situation, die Feststellung ihrer Trägheit. Noch einmal, wo ihr der Zeit nach, es braucht also Zeit. Jeder Christ grundsätzlich sollte Lehrer sein, aber nicht jeder Christ. Welcher Christ nicht? Der zu jung ist, ja? der noch etwas zu lernen hat. Aber diese hatten schon eine gewisse Zeit hinter sich und hätten also nach gegebener Zeit bereit sein müssen, Lehrer zu sein. Ich kann von jedem Christen lernen. Aber wenn es um das Lehren geht, das in einem weiteren Sinne, muss man das schon, muss man etwas gelernt haben, um das weitergeben zu können. Nach einer gewissen Zeit, dieser Vers spricht davon, dass die Zusammensetzung dieser Gruppe ziemlich einheitlich war. Denn dieses Urteil gilt wohl doch allen, nicht wahr? Der ganzen Gruppe. Sie darf also nicht zu groß sein, sonst hätte es wahrscheinlich nicht gesagt werden können von jedem. Also die ganze Gruppe ist träge geworden. Der Zeit nach hätten sie Lehrer sein sollen. Und grundsätzlich sollen in der Gemeinde Christen eine Gelegenheit haben, etwas weiterzugeben von dem, das sie beim Herrn gelernt haben. Habt ihr wieder nötig, dass euch gelehrt wird? Wer nicht lehren kann, der braucht Lehre. Entweder er ist Schüler oder Lehrer oder beides. Ja? Ja? Jeder Lehrer muss natürlich sein eigener Schüler sein. Ja. Vers 13 und 14 haben wir die Erklärung über diese Trägheit. Denn jeder, der Milch einnimmt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Hier wird Gerechtigkeit im breiteren, im weiteren Sinne gebraucht, wie im Alten Testament. Es ist die Summe dessen, das Gott gefällt nach dem Gesetz, jetzt nach dem Evangelium, weil das Evangelium das Gesetz erfüllt. Wir sind also in der Gerechtigkeit. Das Evangelium ist ein Wort der Gerechtigkeit, der vor einer Gerechtigkeit, die zu Wege gebracht worden ist, und auch eine Gerechtigkeit, die uns den Weg zeigt, als Weg der Gerechtigkeit. Das ganze Evangelium, das ganze Wort Gottes ist ein Wort der Gerechtigkeit. Er ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein unmündiges Kind. Aber die feste Speise ist für die Reifen, die schon etwas selbstständig sind, die aufgrund von Gewöhnung, es braucht also Erfahrung, Vers 13, dort sagt er, sie sind unerfahren. Und jetzt sagt er, sie müssen erfahren werden, Gewöhnung, geübte Sinne haben zur Unterscheidung sowohl des Edlen, das heißt des Guten, als des Schlechten oder des Bösen. Es braucht eine Gewöhnung, das heißt, man muss das kennenlernen. Das ist wichtig. Es steht nicht alles, das wir zu lernen haben, so klar in der Bibel. Wir haben genug in der Bibel, damit wir lernen können. Aber Gott hat uns auch einen Sinn gegeben, eine Disposition. Ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen über das disponierte Ohr für die Musik. Das war das Ergebnis über das Erforschen des menschlichen Ohres in Bezug auf die Musik. Und der Professor, ich denke, es war ein österreichischer Professor, schreibt etwas, das nicht oft besprochen wird in musikalischen Bereichen, dass es nicht nur auf die objektive Musik ankommt als Physik, um ein musikalisches Ereignis zu haben. Nun braucht es auch bei uns Christen ein Verständnis in unserem Geiste als Wiedergeborenen. Wir sind Wiedergeborenen und wir haben dieses Verständnis, damit wir verstehen können, was geschrieben steht. Und jetzt fordert uns der Text auf, prüft. Das Organ habt ihr. Den Geist habt ihr zusätzlich noch als Helfer. Ihr sollt jetzt überprüfen, was hier nicht ausdrücklich geschrieben steht. Denn die Bibel kann unmöglich alle Situationen aller Christen, die es noch geben soll, beschreiben, sodass es klar vorschreiben kann, in diesem Fall tust du das, in dem Fall tust du das. Ja, es geht nicht. Es sagt Allgemeines und gibt einige Beispiele, von denen wir ableiten können, wie unser Fall sein könnte und was wir in unserem Fall zu tun hätten. Aber wir sollen vom wiedergeborenen Geist her und vom Heiligen Geist her sollen wir prüfen, was wäre jetzt in diesem Fall, was ließ sich hier vergleichen mit dem Text? Was könnte ich im Text finden, das parallel wäre mit meiner Situation? Prüfen, was der Wille Gottes ist. Prüfen, was schön ist. Prüfen, was ordnungsvoll ist. Was ist ein schöner Gottesdienst? Ende 1. Korinther 14. Tut alles in der Reihenfolge, Ordnung und Schönheit, ja? Singt zueinander in Gnade mit Schönheit. Kolosser 3, Vers 16, ja. Oder wie sich geziemt kleiden, ja? Und so weiter. Diese relativen Begriffe, die aber doch deutlich sind. Sie soll sich zieren in Schmuck, heißt es. Nicht ohne Schmuck, jeglichen Schmuck. Wissen Sie, was Schmuck ist? Nicht Metall. Schmuck ist mehr als das. Ja. Ich musste mal in Gummersbach über die Weltlichkeit sprechen, oder die Welt. Ja. Und dann habe ich Leuten, die sehr ernst sind, gezeigt, dass es nicht ohne Schmuck, dass die Schrift nicht die Schmucklosigkeit fordert. Ja. Die Frau, die keine Kette tragen will, trägt aber ein Kleid, das Schmuck ist. Ja, das sollte man bedenken, wenn man von Schmuck spricht. Ja? Wir sollen uns schmücken, sagt Paulus, 1. Timotheus 2. Ja? Die Frage ist, wie? Was geziemt sich jetzt heiligen Frauen, das heißt Frauen, die Gott geheiligt sind? Jetzt gehen Sie nicht bitte nach Hause und sagen, Herr Wirt Janssen hat gesagt, die Frauen sollten Ketten tragen. Ja? Das war eine Frage, die ich stellte. Ja? Ich will es auch nicht verbieten. Das dürfen Sie schon wissen. Aber die Frage ist, wo ist das Auge? Was ziemt sich? Ja? Ja. Petrus führt übrigens die Sarah an und die Rebekka ist ihre Nachfolgerin. Und da ist schon einiges im Alten Testament gesagt über dieses Thema. Aber wir müssen prüfen, was ist schön? Was ist richtig? Und diese Komponente des Prüfens, diese Notwendigkeit eines Konsenses, eines allgemeinen gleichen Urteils über das, was schön ist, diese ist uns abhanden gekommen in der Gemeinde Jesu allgemein. Warum? Weil die Gemeinde mitgezogen wird mit einer Bewegung, mit einer Mentalität des Sozialismus der Werte, der viel radikaler ist als der wirkliche Sozialismus, den man im Osten erlebte. Dies ist der letzte Sozialismus, wo alles eingeebnet wird, alle Unterschiede, und so wird das Sein aufgelöst. Kommen Sie mit? Wenn kein Unterschied gemacht wird zwischen Stuhl und Tisch, haben Sie nur noch Stuhl und Tisch? Dann ist das Sein des Stuhles und des Tisches aufgelöst. Ich habe weder das eine noch das andere. Wenn Mann und Frau beide dasselbe sind, und so sagt man das, ja? Mann und Frau sind im Wesen dasselbe. Dann haben Sie weder Mann noch Frau, und das will man auch. Nur will man, was unmöglich ist, einen neuen Menschentyp, der wird angestrebt. Lesen Sie die Literatur. Ein neuer Menschentyp wird angestrebt, der weder Mann noch Frau ist. Aber den gibt es nicht. Den wird es auch nie geben. Warum nicht? Hinter diesen Bestrebungen, konkret hinter der Frankfurter Schule, davon ist die Rede, steckt das Bemühen Satans, sein Reich aufzubauen. Aber die Bausteine dieses Reiches sind alle Elemente, die Gott geschaffen hat. Satan ist kein Schöpfer. Er ist angewiesen auf Bestandteile, Bausteine, die Gott geschaffen hat. Und Gott wird das nicht zulassen, dass seine Bausteine für ein neues Reich seines Rivalen gebraucht werden. Er lässt es aber zu, dass die Bausteine seiner ersten Schöpfung zerstört werden. Das lässt er zu. Aber während dieses Prozesses ist er dabei, bereits schon ein Gott der Vorbereitung. Bereits aus dem Schutthaufen dieser Welt holt er sich einen neuen Tempel. Er baut ein neues Reich während dieses Jahr. Und so sollen wir nun in diesem Kontrast leben und wissen, was um uns her geschieht. Und nicht auf uns auflösen lassen in unserem, in der Art und Weise, wie wir leben, nach dem Modell der Welt. Denn Paulus sagt in Epheser 4, sie ist dabei, sich zu zerstören, sich zu verderben. Die Lust, das heißt die Wünsche dieser Welt, führen zur Selbstzerstörung. Und das ist die Geschichte der Offenbarung. Die Geschichte der Zerstörung. Und mitten in der Offenbarung steht ein ernstes Wort. Gott wird richten, die, die die Schöpfung zerstören. Das ist das antichristliche Reich. Es zerstört alles. Werte werden zerstört. Wir müssen noch mehr bedenken, was das Thema der Ästhetik. Ästhetik ist eine Variante des Gewissens. Es gibt drei Arten von Gewissen. Das normale Gewissen, das heißt die normale Definition, kennen wir, das Gewissen über Gut und Böse. Das moralische Gewissen. Aber es gibt das kognitive Gewissen, das heißt das Gewissen, das unterscheidet das denkerische Gewissen. Wir setzen in unserem Denken, jeder, überall in jeder in der Welt, setzt gewisse Dinge voraus, wenn er spricht. Alle Sprachen weisen diese Merkmale des Denkens auf. Wir sprechen von Axiomen, von Theorien, von Hypothesen und von Schlussfolgerungen und so weiter und so weiter. Der Satzbau verrät unsere Denkart. Unser Verhalten verrät unsere Denkweise. Das kognitive Gewissen. Und dann haben wir das ästhetische Gewissen, wo wir feststellen, was schön ist, was gute Kunst ist, wann ist ein Ton gut, wie unterscheidet er sich von anderen. Und in allem diesem ist Unterscheidung ein wichtiges Wort. Denn mit Unterscheidung wird zum Ausdruck gebracht, dass das Dasein, das heißt das, was Gott geschaffen hat, aus Gegenständen besteht. Ja? Hier ist das Mikrofon, hier ist der Arm, hier ist der Ständer, hier bin ich. Gegenstand, 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 Gegenstand. Was ist Sprache? Eine Reihe von gegenständlichen Wörtern oder Begriffen. Was ist Sprache? Lösen Sie aber die Bedeutung jedes Wortes auf, dann verlieren Sie Sprache und sie wird aufgelöst. Und das ist, was heute geschieht. Deshalb plädiere ich für gute Definitionen, für gute Sprache. Ich spreche nicht immer gute Sprache, es tut mir leid, ich kämpfe damit. Aber wir sollten daran arbeiten. Wir sollten die Sprache nicht wir sollten es nicht zulassen, dass die Sprache zerstört wird. Ja, ja, du weißt doch, was ich meine. Ja, wäre schön, dann sagen Sie, was Sie meinen, damit ich es verstehen kann. Ja. Nicht jedes Wort sagt dasselbe. Nein, dieses Wort ist der Gegenstand. Und er ist zu dieses Wort ist zu unterscheiden von dem Wort. Und wenn sie ähnlich sind, dann in welchem Maß ähnlich? So oder so oder so. Ja? Es macht einen Unterschied. Und wir machen Unterschied zwischen Gliedern am Leib Christi. Auch die Gemeinde Jesu besteht aus Gegenständlichkeiten. Ja? Das ist sehr wichtig. Nun sagen einige, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Mit anderen Worten, er hat ein schlechtes Zeitverständnis. Man sagt nicht, dass es schlecht wäre, man sagt nur, es ist anders. Ja? Aber was tun wir dabei? Ich weiß nicht genau, aber ich habe vermutet, dass wir den Begriff Zeit auflösen. Es ist übrigens auch nicht, was Gott sagt oder was Petrus sagt. Oder er zitiert ja aus dem Alten Testament. Er sagt nicht, dass Gott ein anderes Zeitverständnis hätte. Er hat ja die Zeit geschaffen. Er weiß sehr wohl, wie lang ein Tag ist. Und er weiß sehr wohl, wie lange 1000 Jahre sind. Er weiß das ganz genau. Er hat diese Zeiten geschaffen. Und es ist ein starker Unterschied zwischen einem Tag und 1000 Jahren. 1000 mal 350, 65 beziehungsweise 66. Nein, seine Treue ist unverbraucht. Nach 1000 Jahren, wie nach einem Tag. Ja? Die Treue bleibt dieselbe. Da ist kein Unterschied. Die ist konstant. Die verändert sich nie. Und das will Petrus sagen. Schaut einmal, dass Jesus nicht zurückgekommen ist, ist nicht auf sein Zögern zurückzuführen. Als würde er lässig geworden sein, langsam. Ja, ja, man, ja. Ja, vielleicht sollte ich mal früher oder später kommen. Nicht so, sagt er. Gott können wir nicht unsere Launen zuschreiben, sondern er ist treu. Der Grund, weshalb er wartet, liegt nicht bei ihm, sondern bei uns. Er will, dass wir Buße tun. Er will, dass unsere Mitmenschen Buße tun. Und seine ungeheure Geduld, unverbrauchte Geduld, nach 2000 Tagen jetzt, ist unverbraucht. Ja? Also, wir müssen schon Unterschiede machen. Nun, das war ein Exkurs zum Thema Gewöhnung. Wir müssen lernen zu prüfen, was gut und böse ist, aber dann auch auf den anderen Gebieten. Das braucht eine gewisse Reife, das kann ein Kind nicht. Aber das muss gelernt werden, es muss ihm Gelegenheit gegeben werden, das zu lernen. Ein Beispiel und so weiter. Schau einmal, so und so, ja. Zunächst einmal ist für ein Kind vielleicht kein Unterschied zwischen einem Bären und einer Kuh. Und mit der Zeit, aha, so ist ein Bär, so ist eine Kuh. Ja. Viele Leute kennen keinen Unterschied zwischen den Autos. Ich kannte das früher auch nicht. Und die Frauen hatten früher wenigstens noch größere Schwierigkeiten als wir Männer. Was ist ein Ford? Ja. Ja, wie weißt du, ob das ein Ford ist? Ja. Nun, die sehen das nicht. Aber wer sich daran gewöhnt, der kann es auf den Blick sehen, nicht wahr? Das ist ein Ford, das ist ein Opel und so weiter. Man muss sich daran gewöhnen. Es braucht seine Erfahrung. Ich wollte hier betonen, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, schon in der Schöpfung, aber das ist ja erneuert. Wir sind neu geboren und unser Sinn, unser Denksinn ist neu geworden und jetzt sind wir besser imstande zu prüfen, aber dieses muss wachsen, zunehmen und vom Heiligen Geist, wo steht das? Römer 9, Vers 1, mein Gewissen im Heiligen Geist. Im Gewissen will der Heilige Geist uns helfen, noch stärker helfen, zu unterscheiden. Geübte Sinne haben zur Unterscheidung sowohl des Edlen oder Guten als des Schlechten und Bösen. Das war Kapitel 5 und jetzt können wir für jetzt aufhören. Dann kämen wir als nächstes zu Kapitel 6. Ein neues Kapitel, aber immer noch im selben Abschnitt.